48 Teilnehmer, 16 Spielorte, 3 Gastgeber, ein deutscher Torwart mit Aura. Hier ist der neue Podcast-Feed von NTV, NTV Sport. Hier werden wir künftig unter anderem sportliche Großereignisse audiotechnisch begleiten. Wir fangen an natürlich mit der Fußball-Weltmeisterschaft, der Riesen-Mega-Mammut-WM 2026. Hier ist also der tägliche WM-Podcast von NTV. Ich bin Kevin Schulte, Redakteur im Audioteam von ntv.de, und mir zugeschaltet ist jetzt der Mann, dessen Aura hoffentlich mit der von Manuel Neuer mithalten kann, ntv.de Sportredakteur Stefan Uersfeld. Grüß dich, hi.
Hi, mindestens vergleichbar. Also ich bin der Manuel Neuer des NTV Sports, der alte Mann, der wieder zurückgekehrt ist.
Gestern warst du noch in Wolfsburg. Jetzt sprechen wir nicht über die Relegation, sondern über die wirklich großen Themen der Fußballwelt. Die Kadernominierung von Julian Nagelsmann wird unser erstes Thema sein. Aber vielleicht, bevor wir das machen, können wir erstmal ein bisschen vorstellen, was haben wir überhaupt mit diesem Podcast vor? Es wird ja ein tägliches Format sein während der Weltmeisterschaft an jedem Spieltag. Wollen eben morgens diesen Podcast erscheinen lassen mit allen wichtigen Infos, dann auch aus der Nacht, denn viele Spiele werden ja zu deutscher Zeit sehr spät oder früh, je nachdem, wie man so will, angepfiffen. Und da ist es unser Anspruch, dass man dann getrost auch mal das ein oder andere Spiel, Stefan, verschlafen kann. Ne?
Das sollte man auch vielleicht machen. Wenn Kanada gegen Katar spielt, wird unser NTV-Podcast reichen, um das Ergebnis zu erfahren. Wir werden aber auch alles über Usbekistan, Kongo berichten und aber auch über Brasilien gegen Schottland und Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wir werden jeden Tag präsent sein, und das wird eine sehr, sehr gute Sache werden in den kommenden Wochen.
Und du wirst ja auch vor Ort sein bei der Weltmeisterschaft. Du bist nicht der Einzige. Das heißt, du wirst auch nicht die einzige Stimme sein hier in dem Podcast, die wir immer mal wieder dazu schalten werden. Also wir sind ja auch groß und breit aufgestellt, was das Turnier anbetrifft, in 3 Ländern. Es wird ja auch nicht nur für die Akteure, sondern auch für die Berichterstatter eine Riesen-Mega-Mammut-WM.
Wir werden unfassbar viele Orte sehen, werden in der Hitze zugrunde gehen, tolle Fußballspiele sehen hoffentlich, mit all dem, was drumherum auch passieren wird. Wir sind mit insgesamt 4 Leuten vor Ort. Das ist der Roland Peters, der Korrespondent von NTV in New York, Sebastian Schneider und David Bedürftig, die Sportredakteure. Sebastian Schneider wird sich um die deutsche Nationalmannschaft kümmern. David Bedürftig bereist vornehmlich die Spiele der USA und Argentinien. Dazu haben wir auch noch Felix Görner von RTL, der uns mit seiner Expertise begleiten wird aus dem Camp in Winston und dann auch rund um die deutschen Spiele neue Informationen über die Nagelsmann-Jungs liefern wird.
Und Felix Görner werden wir jetzt auch gleich hier in der Podcast-Folge ein paar Mal hören, denn er war auch bei der Pressekonferenz vor Ort, die jetzt Julian Nagelsmann abgehalten hat zur DFB-Kader-Nominierung. Vielleicht vorab die Frage, Stefan, ist so ein bisschen WM-Hype, so ein bisschen WM-Feeling jetzt aufgekommen bei dir, oder wie ist der Stand?
Total. Also ich finde, die Idee, wie der DFB oder Julian Nagelsmann das orchestriert hat, ist ja groß in der Kritik gewesen in den vergangenen Wochen. Auf der anderen Seite, durch die Verschiebung der Kadernominierung auf gestern, also den 21.05. vom 13.05., wann auch immer das geplant war in der vergangenen Woche, lag es nicht mehr zwischen den beiden Bundesligaspieltagen. Es lag nicht mehr zwischen der großen Frage, ob der VfL Wolfsburg in der Liga bleibt oder nicht, sondern wir haben den vollen Fokus auf die Nationalmannschaft gehabt. Und dadurch, dass Nagelsmann oder wer auch immer dieses Thema aufgemacht hat, Manuel Neuer in den Mittelpunkt gerückt hat, sind wir ein bisschen auch weg von den politischen Dingen dieser WM gekommen. Wir haben gestern bei der Pressekonferenz kein einziges Thema, keine einzige Frage gehabt zu der Politik während der WM. Es war rein sportlich, reiner Fokus darauf. Im weitesten Sinne natürlich ging es um die Kommunikation. Aber dadurch ist dann schon auch ein kleiner Vorgeschmack darauf entstanden, was uns in den nächsten Wochen dann immer mal wieder, was uns in den nächsten Wochen immer mal wieder begleiten wird. Und wir haben nicht über Politik geredet, sondern tatsächlich über den Sport geredet. Und das ist ja auch bei einer Fußball-WM nicht so verkehrt.
Und was uns ja schon die letzten Tage begleitet hat, war das übergroße Thema Manuel Neuer. Du hast es angesprochen, es war so ein Thema, was jetzt herumwaberte, und es war jetzt auch schon seit einigen Tagen klar, dass er wieder als Nummer 1 reaktiviert werden würde. Und dann gab es diesen fast schon epischen Auftritt von Julian Nagelsmann im aktuellen Sportstudio am Samstagabend, wo er sich herumgewunden hat um eine klare Antwort auf eine klare Frage. Jetzt konnte er dann endlich mit der Sprache rauslassen, aber diese ganze Orchestrierung dieser Kadernominierung fand ich jetzt handwerklich von insgesamt DFB-Sicht aus nicht wirklich gut gemacht.
Es ist nicht gut gelungen. Die Idee, die dahinter steckte, mit diesen tollen Videos von den Spielern, da kann man jetzt auch dann drüber streiten, ob man die alle so verniedlichen muss und ob dann Julian Nagelsmann immer wieder nette Worte über Jamie Leveling verlieren muss. Aber es war ja schön gemacht. Nur, wenn er dann seine 62 Telefonate führt und von den 62 Telefonaten dann 62 Berater quasi die Presse informieren, dann ist natürlich der Kadernominierung an sich sehr, sehr viel genommen worden. Wir haben nicht das so gehabt wie in Brasilien, wo Carlo Ancelotti in diesem Museum sitzt, auf einer episch langen Pressekonferenz nur Namen verliest und alle durchdrehen. Und dann kommt Neymar noch dazu. Das hätte man ja bei Neuer vielleicht auch machen können. Dann hätte er gejubelt und Baumann getrauert. Man hätte andere Bilder gehabt. Es war auch nicht so wie 2006, wo es dieses große Video gab und Klinsmann damals mit Odonko überraschte. Es gibt ja auch keinen Odonko im Kader, kommen wir später nochmal hinzu. Ja, es war eine relativ stumpfe Angelegenheit mit einer angemessenen Kommunikation von Nagelsmann, zumindest während dieser Pressekonferenz.
Ja, während der PK fand ich es auch angemessen. Vor allen Dingen hat er jetzt irgendwie die Fragestelle auch nicht abgekanzelt. Kennt man ja auch immer wieder aus dem Fußballgeschäft, dass dann, wenn sich Trainer auf dem Pressepodium so ein bisschen angegriffen fühlen, dass sie dann schnippisch reagieren oder so, ne? Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Also es fand ich doch auf Augenhöhe gelöst. Wir sprechen auch gleich über den Faktor Kommunikation und über die Aussage von Julian Nagelsmann, denn der hat sich dazu ja auch geäußert. Wollen aber natürlich jetzt mit Neuer erstmal reinstarten. Es war das Thema der gestrigen PK und wir hören jetzt mal rein, was Julian Nagelsmann denn gesagt hat zur Begründung. Warum ist Manuel Neuer jetzt plötzlich wieder zurück?
Bei den Torhütern ist schon die Situation so, weil es einfach eine sehr begrenzte Anzahl ist von Torhütern, die du nominieren kannst, eben nicht 23 Feldspieler, sondern nur 3 Torhüter, dass die Hauptaufgabe in meinen Augen daran liegt, die besten 3 Torhüter des Landes für eine Weltmeisterschaft zu nominieren. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass zu den besten 3 Torhütern des Landes der Alex, der Olli und der Manu gehört. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ihn zu kontaktieren und ihn zu fragen, ob er nochmal für die Nationalmannschaft spielen möchte. Natürlich immer in der Bewertung der Saison, ging da um diverse Themen, wie spielt er, was hinterlässt er für einen Eindruck. Klar, wieder das sportliche Qualifizieren steht über allem. Dann natürlich auch, wie sieht es mit seiner Vertragssituation aus, spielt er überhaupt weiter. Er hat sich ja relativ spät entschieden, dass er bei Bayern verlängert. Auch das war schon eine Voraussetzung, dass wir Klarheit haben, wie es bei ihm dann auch weitergeht, ob er weiterspielen möchte danach und bei Bayern bleibt oder ob er auch einfach nach der Saison sagt, jetzt ist vorbei mit Fußball. Und dann waren es ja viele Gespräche im Trainerteam. Jeder weiß, glaube ich, welche Aura den Manu umgibt, welche Qualitäten er hat, was auch einer Mannschaft gibt. Und dann, wie gesagt, eingangs, zu den 3 besten Torhütern des Landes gehört er zweifelsfrei. Und deswegen ist er verdientermaßen dabei. Und er hat sich dazu bekannt, nochmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer 1 mit dem Wissen, dass wir, ich sage es mal, eine Weltklasse 1B-Lösung, die wir installiert haben, ebenfalls dabei haben. Plus Alex, der auch eine super stabile Saison gespielt hat. Ich habe ja schon vor ganz lang gesagt, wir haben kein Torwartproblem auf keiner Position. Es sind alles sehr stabile Torhüter, die es gut gemacht haben. Und die Entscheidung steht so und sie ist in meiner Meinung auch die richtige.
Stefan, was hältst du von der Begründung von Julian Nagelsmann, warum er Neuer jetzt wieder zu 1 gemacht hat?
Ich finde es super. Also, das Jugendwort 2024 benutzte, was sich ja damals mit hauchdünnem Vorsprung vor Talahorn durchgesetzt hat.
Das war noch Zeiten.
Wenn er jetzt gesagt, er ist ein Talahorn, wäre es vielleicht problematisch geworden. Mit Aura kommt er ganz gut hin. Das war ja die große Diskussion in den vergangenen Wochen. Wie viel Angst macht ein Torhüter den gegnerischen Angriffsreihen? Und da war, glaube ich, allgemein hin die Idee der deutschen Öffentlichkeit ja auch nicht nur von Julian Nagelsmann, dass Oliver Baumann vielleicht nicht so viel Angst und Schrecken verbreitet, wenn man auf ihn zuläuft. Das wird wahrscheinlich dann in der K.O.-Phase auf die deutsche Nationalmannschaft hinzukommen. Auf der anderen Seite, naja gut, ein 40-jähriger Mann,
der jetzt hier seine Aura verbreitet, die Spieler, die dann auf ihn zulaufen werden, die Saison dann vielleicht auch gesehen haben und die Patzer von Neuer auch gesehen haben, die ja zugenommen haben in den vergangenen Monaten und Jahren. Zudem ist er immer mal wieder angeschlagen. Mal sehen. Ich kann es schon verstehen, dass du das damit begründest, dass da jemand ist, der ein bisschen mehr Ausstrahlung hat als Oliver Baumann und als vielleicht auch Nübel oder der Trainingstorhüter Jonas Urbig. Wir haben dann natürlich trotz alledem mit dieser 1B-Lösung für Oliver Baumann und die Kommunikation, die da mit dem Tolte abgelaufen ist, ist natürlich schwierig. Ne? Ist ja auch sehr, sehr viel drüber gesprochen worden in den vergangenen Wochen und in der vergangenen Woche vor allen Dingen, dass Oliver Baumann, der könnte ja jetzt eigentlich auch zurücktreten. Was soll er da noch?
Ich finde, Baumann ist natürlich auch irgendwie ein leichtes Opfer, in Anführungsstrichen, weil Olli Baumann wird halt keiner sein, der da irgendwie Stunk schiebt. Ich meine, wer eine Vereinslegende geworden ist bei der TSG Hoffenheim, obwohl er sicherlich auch ein bisschen mehr hätte erreichen können von seiner Qualität her, der wird da, glaube ich, jetzt nicht dann irgendwie zum potenziellen Konfliktherd. Deshalb hat es mich auch überhaupt nicht überrascht, dass dann Baumann natürlich logischerweise sagt, ich fahre trotzdem mit. Ne? Also dementsprechend irgendwie da so ein relativ leichtes Opfer. Und Stichwort Kommunikation müssen wir unbedingt drüber sprechen. Denn die Kommunikation bei dieser PK, also die Begründung dessen, die kann ich auch nachvollziehen. Das ist der einzig gangbare Weg eigentlich, den Nagelsmann noch wählen konnte, um irgendwie der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum Manuel Neuer, der jetzt nicht gerade überragend gespielt hat in den letzten 1, 2, 3 Jahren, warum der jetzt Nummer 1 ist. Aber lass uns doch mal reinhören, was denn Nagelsmann selbst von seiner Kommunikation rückblickend betrachtet hält.
Du versuchst immer, und so bin ich und hoffentlich werde ich es auch bleiben, schon immer ehrlich zu sein zu den Spielern. Aber, und da gebe ich Ihnen recht, man kann immer diskutieren, ob das am Ende der perfekte Weg war. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt, ich sag ein Beispiel, das Olli vor 4 Wochen gesagt hätte und der Manu sagt dann, wenn ich ihn frage, nee, er will nicht und steht nicht zur Debatte oder er verletzt sich extrem schwer oder was auch immer, egal, es passiert irgendwas, was wir nicht wissen, dann ist ein Vertrauensverhältnis mit einem Torwart vielleicht angeknackst, der dann spielen muss, weil ich irgendwas ins Blaue geredet habe. Ja, also ich kritisiere mich schon dafür, dass ich sage, man kann Dinge immer besser machen. Ja, die Perfektion anzustreben ist ein Schwachsinn, weil die wird man nie erreichen. Und ich sage schon, dass ich fein bin mit der Kommunikation, sage aber auch, man hätte Dinge anders machen können. Ich versuche das ja eh schon viel zu erklären und versuche schon, viele Menschen mitzunehmen. Mal gelingt mir das besser, mal schlechter. Und ich kann auch absolut verstehen, dass in der Torwartfrage manche sagen, das war nicht der richtige Weg und dass manche sagen, das war der richtige Weg. Daran sieht man schon, diese hundertprozentige Wahrheit gibt es nicht. Ja. Ich glaube, aus Ollis Sicht ist es natürlich vielleicht ein Prozentpunkt oder ein paar Prozente mehr so, ja, ich hätte es mir anders gewünscht. Andere sagen, es geht nicht viel anders, war richtig. Ich sage, man kann es anders machen, vielleicht auch besser. Ob es dann besser ist, das weiß nur der liebe Gott, ich weiß es nicht.
Also um Nagelsmann jetzt nochmal hier so ein bisschen zu sezieren. Er sagt ja einerseits, vielleicht wäre es dann und dann besser gewesen, zu einem anderen Zeitpunkt schon gesprochen zu haben, ein bisschen klarer in die Kommunikation gegangen zu sein. Dann hat er auch in der PK gesagt, ich glaube seit März oder so, dass man darüber schon ein bisschen intensiver nachgedacht habe. Dann hat Manuel Neuer natürlich sehr spät jetzt in der Saison die Vertragsverlängerung beim FC Bayern bekannt gegeben. Dazu passt ja dann irgendwie nicht, dass sich Eugen Polanski nach dem 0-4 in Mönchengladbach, dem letzten Saisonspiel der TSG Hoffenheim, vor das Mikro stellt und sagt, ja, er geht davon aus, dass er Nummer 1 ist. Ne? Also dementsprechend kommunikativ ist das schon ziemlich desaströs gelaufen. Bis zu dieser PK, wo er jetzt zumindest irgendwie das Ganze noch halbwegs versucht hat zu retten.
Der ist ja von der TSG Hoffenheim massiv kritisiert worden. Der Geschäftsführer Andreas Schicker hat gesagt, am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert bzw. aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden. Und dann gibt es ein Bild von Baumann und Schicker Arm in Arm und darunter steht noch, so sehen wir das. Und aber du hast es vorhin schon mal angesprochen, ein einfaches Opfer, das mit Baumann kann man es ja machen. Unser WM-Experte bei ntv.de hat gesagt, wie schlecht muss denn Baumann jetzt gewesen sein, Ari van Lent, dass die Entscheidung pro Neuer gefallen ist. Und natürlich hat sich alle Türen offen gehalten. Neuer hat ja auch im Endspurt der Liga kaum noch gespielt oder Jobsharing betrieben mit Jonas Urbich, hat dann die großen Spiele gespielt in der Bundesliga, unter anderem bei meinem Lieblingsverein VfL Wolfsburg, hat Jonas Urbich ja eine überragende Leistung gezeigt und da dann 17 Schüsse pariert von den Wolfsburgern und so das 1:0 für den FC Bayern gesichert. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, das war alles auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, um wirklich den Fokus auf das Sportliche zu legen. Und da wird es dann kaum jemand interessieren, ob ich jetzt darüber diskutiere, ob ich Amiri oder Adeyemi mitnehme, sondern das große Thema in Deutschland ist halt das Torwartthema. Mit Manuel Neuer haben wir einen Torhüter, der übergroß strahlt seit mindestens 2014 und seinem Spiel gegen Algerien nur das Fußballspiel weltweit neu definiert hat. Wir haben das in der Bundesliga und vielleicht auch schon in der Champions League hin und wieder gesehen, dabei erstmals auf der großen Bühne. Natürlich sind wir jetzt 12 Jahre weiter. Neuer ist nicht mehr 28, sondern 40 und wird dann vielleicht auch im Achtelfinale gegen Frankreich, wenn es denn soweit kommt, den Arm nicht mehr so hochreißen, wie er es noch 2014 gemacht hat bei dem Schuss von Mas Benzema. Ich weiß es nicht mehr genau, in der letzten Minute.
Müsste Benzema gewesen sein, da aus der Ecke, ne? Und dann holt er den da oben aus dem Kreuzeck.
Das haben wir auch dann schon 2022 im Spiel gegen Japan gesehen, was dann letztlich dafür gesorgt hat, dass Deutschland Katar sehr schnell auf den Flügeln der Graugänse verlassen hat. Dass wir da, das war es 2:1, glaube ich sogar, wo er die kurze Ecke nicht mehr zubekommt. Und aber trotz alledem, ich verstehe es aus sportlicher Sicht schon, habe ich jetzt gerade schon mal auch mit der Aura nochmal erklärt. Aus menschlicher Sicht ist das fragwürdig.
Gleichzeitig ist natürlich so die Begründung, auf Aura aufzubauen, das kannst du dir halt auch nur als 38-jähriger Bundestrainer leisten. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Erich Ribbeck oder wie sie alle heißen, dass die dann damals mit so einer Begründung um die Ecke kommen. Mit Blick auf die WM und mit Blick natürlich auch auf die Fürsprecher, die Neuer natürlich haben wird im Team, kann ich es dann auch verstehen. Er scheint ja dem Team irgendwie Sicherheit zu bringen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn jetzt da irgendwie die Abwehrreihe vor ihm sagt, ach, mit Olli Baumann ist das so super und wir wollen das unbedingt, dass dann Neuer zurückgekommen wäre. Also das scheint ja irgendwie ein anderer Faktor dann auch zu sein und vielleicht auch für die Gegenspieler, die dann irgendwie vor Manuel Neuer stehend im 1-gegen-1 dann vielleicht doch nicht so souverän abschließen. Also das so ein bisschen die Hoffnung. Ist denn die Aura-Begründung von Nagelsmann vor diesen Hintergründen erklärbar? Das haben wir unseren WM-Berichterstatter im DFB-Campus, wird er dann sein, Felix Görner, du hast es angesprochen, das haben wir ihn gefragt und wir hören jetzt mal seine Analyse.
Auf jeden Fall. Also Manuel Neuer verfolge ich jetzt auch schon über 20 Jahre und er ist einfach ein besonderer Fußballspieler, ein besonderer Weltklasse-Torwart und vor allen Dingen mit einer Titelsammlung. 28 große Titel, 5-mal Welttorhüter und vor allen Dingen hat er jetzt auch eine Rekordsaison mit den Bayern erzielt. Natürlich ist er verletzungsanfällig, aber Manuel Neuer hat dieses bestimmte Extra. Und selbst Oliver Baumann sagt, er hat Fähigkeiten, die habe ich nicht. Also selbst seine größten Konkurrenten räumen das ein. Und deswegen ist auch diese Entscheidung sachlich für mich richtig, dass Manuel Neuer bei der WM im Tor steht. Weil er ist der beste deutsche Torwart. Und es muss nach Leistung gehen. Allerdings, die gesamte Kommunikation, die damit verbunden war, die war wirklich schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte an Baumanns Stelle wirklich überlegt, eine Nacht drüber geschlafen und wäre dann vielleicht zurückgetreten. Und dann wäre eine Welle durch Deutschland gegangen und Oliver Baumann hätte sehr viel Sympathien für einen Rücktritt bekommen und dann wäre ein großes Problem auch für Nagelsmann entstanden, wenn Baumann einfach sagt, tut mir leid, ich habe kein Vertrauen mehr, diese Entscheidung ist unglaubwürdig, ich kann unter diesem Trainer nicht mehr spielen. Das wäre verständlich gewesen. Baumann ist ein feiner Mensch. Nicht nur ein Weltklasse-Torwart, sondern wirklich auch einer, der immer teamorientiert denkt. Und deswegen ist es auch richtig, dass er dabei ist und nicht zurückgetreten ist. Aber Manuel Neuer, da stellt sich wirklich jeden Tag bei jedem Spiel die Frage, kann er durchspielen oder wird es dann wieder, wie zuletzt auch häufiger mal der Fall war, zur Pause gewechselt, nach 60 Minuten gewechselt, weil die Wade zwickt. Also das ist wirklich auch eine vertrackte Situation für Nagelsmann. Und das hat man ihm auch bei der Kaderpräsentation angemerkt. Er weiß ganz genau, welche Fragezeichen auch bei Manuel Neuer mit seiner Verletzungsanfälligkeit noch auftauchen können.
Und Stefan, schlecht mögliches Outcome für Julian Nagelsmann wäre ja jetzt, wenn Manuel Neuer wirklich patzt in der Gruppenphase und dann diese Diskussion neu auf uns zurollt während des Turniers. Also das kann er sich dann halt, also das darf nicht passieren für die gesamte Stimmungslage, weil dann würde eine neue Welle durch Deutschland gehen.
Total, dann würde der IFHS heißt der, glaube ich, auch nicht mehr IFFHS, um den damaligen Boss Alfredo Pöge, die immer den Welttorhüter des Jahres gewählt haben, dann wohl nicht auf Manuel Neuer geben. Sonst ist er vielleicht sogar noch ein Kandidat für den Welttorhüter des Jahres, wenn er dann Deutschland zum Titel hält. Ansonsten, klar, Verletzungen, Patzer, da wird jetzt ein besonderer Blick drauf sein. Viel mehr als bei Oliver Baumann das vielleicht der Fall gewesen wäre, wäre diese komplette Diskussion überhaupt nicht aufgemacht worden. Jetzt ist die aber aufgemacht worden. Manuel Neuer ist die klare Nummer 1 laut Julian Nagelsmann. Und er wird jetzt auch damit leben müssen, dass er an seiner Entscheidung gemessen wird für Julian Nagelsmann, für Manuel Neuer. Und wir haben in der Bundesliga-Saison, aber auch in den großen Champions-League-Spielen, auch in dem Hinspiel gegen Real Madrid, in dem er dann hinten raus eine klassische alte Neuer-Leistung gezeigt hat, schon gesehen, auf dem höchsten Level ist es vielleicht nicht mehr so leicht für ihn, weil das Tempo in entscheidenden Momenten fehlt, weil vielleicht auch der Weg aus dem Tor nicht mehr so einfach für ihn ist, das Timing da nicht mehr ganz so stimmt. Trotz alledem, jetzt ist es so und die Welle, die dann auf ihn zukommen wird, die wird er aushalten müssen, der Herr Nagelsmann.
Die letzte Side-Story und dann sprechen wir über die restlichen interessanten Geschichten rund um die Kadernominierung. Die letzte Side-Story sind natürlich die Socken, Stefan. Was war das bitte für ein großartiger Moment? Also ich dachte, höre ich richtig? Oliver Baumann schenkt Julian Nagelsmann Socken?
Ein Achterpack. Achterpack Socken. Und er sucht sich dann noch die mit den Candy Bars aus, die von unserem weiteren Kollegen vor Ort, Sebastian Schneider, zwischendurch als die Weihnachtssocken bezeichnet worden sind. Und dann kam die Frage von Patrick Berger von Sky, was glaube ich, der dann fragte. Und ja, ein bisschen bizarr, ne? Die wird er sich ja auch nicht zufällig ausgesucht haben.
Was hält Felix Görner denn davon? Der hat uns nochmal was nachgeliefert. Es war ihm ein besonderes Bedürfnis. Und Stefan, ich glaube, wir verstehen es komplett, dass er da nochmal was zu sagen wollte. Aber wir hören mal rein, was Felix denn zu den Socken sagt.
Und ein Randaspekt hat mich dann auch noch geärgert. Das waren halt die von Oliver Baumann geschenkten Socken, die dann ausgerechnet Julian Nagelsmann bei dieser PK, als es zu 70% nur um diese Frage ging, anhatte. Das ist auf jeden Fall ein Fettnäpfchen, in das Nagelsmann selber getreten ist. Und es ist unsensibel, unbedacht im günstigsten Fall und zeigt auch diese kommunikativen Fehltritte, die er in diesem Jahr schon hinter sich hatte und in der Häufigkeit einfach nicht abnehmen. Und das ist etwas, was er schleunigst wirklich verbessern muss. Wenn Oliver Baumann diese PK gesehen hat, mit Nagelsmann in diesen Socken, dann weiß ich nicht, ob er sich veräppelt vorkommt oder nicht respektiert oder wertgeschätzt. Auf jeden Fall ist es unsensibel, höchst unsensibel. Und ja, wird jetzt die Laune von Oliver Baumann sicherlich nicht steigern.
Also Stefan, das ist doch das Bernd-Stromberg-Friedrich-Merz-Level der Kommunikation der Fettnäpfchen. Ich sehe es auch ähnlich wie Felix. Wie kommt man da drauf, dass man dann diese Socken trägt? Das muss ja ein Statement sein. Du hast es schon angesprochen. Also man kann nicht nicht kommunizieren, heißt es ja auch so schön.
Man fragt sich ja auch, wie macht ihr das? Der hat ja dann während der PK gestern auch nochmal darauf hingewiesen, dass er einen Flecken auf der Hose hat von seinem Deo, weil er sich nach vorne beugte und man solle ihn jetzt nicht von dieser Seite fotografieren, hat er dann rumgebeten. Also er wird ja irgendwie eine Idee haben, okay, heute ziehe ich diese Socken an. Nehme ich mal die Candy Bar Socken von Oliver Baumann, um ihm zu signalisieren, Olli, ich denke an dich, ich weiß es nicht. Es ist also wirklich vollkommen bizarr. Ein Randaspekt natürlich, aber grundsätzlich, wieso setzt man sich mit Candy Stick Socken überhaupt irgendwo hin?
Der Randaspekt wird auf jeden Fall dafür sorgen, da bin ich sicher, dass das so ein buntes Thema rund um die WM-Berichterstattung bleiben wird. Also welche Socken trägt Nagelsmann zum WM-Auftakt gegen Curaçao? Wir werden es natürlich auch hier im Podcast entsprechend berichten. An der Stelle würde ich sagen, Stefan, lass uns den Haken hinter den Manuel Neuer machen und hinter die Socken von Nagelsmann. Und wir sprechen jetzt über den restlichen Kader, der ja dann wirklich nur noch so 30% der gestrigen PK-Fragen eingenommen hat. Erste offene Frage, von welcher Nominierung warst denn du persönlich am meisten überrascht?
Pascal Groß und Amiri.
Amiri gehe ich mit. Groß habe ich schon irgendwie kommen sehen, war jetzt doch ein fester Anker, wenngleich er natürlich jetzt auch nicht mehr so richtig auf dem Radar ist, zumindest von uns, weil er ja auch nicht mehr generell nicht so diese übergroße Rolle einfach hatte. Ist ja auch kein Lautsprecher. Amiri hat natürlich so diese besonderen Momente immer mal wieder kreiert, hat eine überragende Rückrunde gespielt. Gefällt mir aber gut, die Nominierung. Also ich würde sie nicht kritisieren. Also ich find gut, dass Amiri dabei ist.
Ich frage mich nur, welche Rolle er ausfüllen soll. Weil du sprichst von einer großen Rückrunde. Wenn wir jetzt auf die Daten schauen, er hat immer noch schon viele Elfmeter, aus denen er dann Tore generiert hat. Und ja, ich frage mich grundsätzlich, brauche ich jetzt diesen Kreativspieler oder brauche ich nicht jemanden, der ein bisschen mehr Schwung in den Momenten reinbringt, in denen es wird ja ein Einwechselspieler sein.
Ist natürlich relativ eindimensional, das stimmt, im Vergleich zu möglichen jüngeren Spielern, die man hätte nehmen können, die dynamischer sind. El Mala ist so ein Thema gewesen.
Genau, also du hast jetzt mit ihm nicht unbedingt einen Impact-Spieler geholt und so würde ich das jetzt sehen, wenn ich jemanden von der Bank bringe, dann sollte er unmittelbar ja auch Einfluss auf das Spiel nehmen als Offensivspieler.
Aber vielleicht wird natürlich die Flanke, die Odonkor gegeben hat 2006 in Dortmund gegen Polen, vielleicht wird das jetzt der Amiri-Freistoß sein im Spiel gegen Ecuador, der gegen die Elfenbeinküste.
Nagelsmann hat ihn ja gestern auch als Elektrospieler bezeichnet, der sofort starten kann und der nicht lange braucht. Wir werden das sehen. Also das hat mich auf jeden Fall überrascht. Und Pascal Groß ist nicht mehr auf dem Blick auf unserem Radar. Aber er war ja auch schon bei Borussia Dortmund nicht mehr so richtig auf dem Radar. Bei Brighton ist er dann wieder ein bisschen höher gezogen worden. Spielt nicht mehr die ganz tiefe Rolle, die er in Dortmund gespielt hat. Aber auch da, er hat sehr viel auf Erfahrung gesetzt und wenig auf Aufbruch.
Also der erfahrene Groß im Kader und eben auch der hinter den Turntables stehende Elektrospieler Amiri wird auch dabei sein. Es gab eine Nominierung, die unser RTL-NTV-Experte, die Legende Lothar Matthäus, in Zweifel zieht. Und da wollen wir jetzt auch mal in einen O-Ton reinhören. Dann bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Lothar Matthäus.
Also mit Sané bin ich nicht einverstanden. Und ich muss nochmal betonen, es ist nichts Persönliches, weil ich, Leroy, wir haben uns häufig in München gesehen, man versteht sich gut, aber er performt für mich nicht, dass er diese Einladung verdient hat. Er hat ein besonderes Spiel gehabt in der Nationalmannschaft in den letzten 5-6 Spielen. Und es war gegen die Slowakei, da hat er auch 2 Tore geschossen beim 6-0, beim letzten Spiel, wo wir unbedingt einen Sieg gebraucht haben. Da war er da. Aber er enttäuscht ab und zu. Ja. Nicht nur seine Körpersprache, sondern eben dann auch seine Leistung auf dem Platz. Und auch bei Galatasaray ist er nicht einmal Stammspieler. Und das sollte dann eigentlich nicht reichen für die deutsche Nationalmannschaft. Da hätte ich gerne El Mala gesehen, der eine Riesensaison mit dem FC Köln gespielt hat. Ja, seine erste Bundesliga-Saison, aus der dritten Liga gekommen, viele Tore gemacht, Assists gegeben. Auch letzten Samstag beim Auswärtsspiel bei Bayern München gegen 4 Bayern München Abwehrspieler durchgesetzt. Und sowas brauchen wir vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft. Einfach so mal mit Geschwindigkeit, mit Körpersprache sich da durchzusetzen. Und deswegen hätte ich da El Mala schon den Vorzug gegeben von Leroy Sané, weil, wie gesagt, die Leistung übers ganze Jahr hingesehen von El Mala für mich wesentlich besser war wie die von Sané.
Gehst du mit, Stefan? El Mala statt Sané, wäre das richtig gewesen?
El Mala statt irgendwen wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Ich kann die Nominierung von Sané tatsächlich verstehen. Ja, auch hier setzt er ein bisschen auf Erfahrung. Einer, der sich im Rahmen der Nationalmannschaft sehr, sehr gut auskennt. Da hat Nagelsmann ja viel Wert drauf gelegt, wenn man das aus seiner Perspektive betrachtet. Wir werden vielleicht gleich auch nochmal über Ginter reden. Der fehlt genau aus diesem Grund, weil er jetzt 3 Jahre nicht dabei war. Und im Zweifel ist es doch auch so, wenn ich jetzt bei Galatasaray auf der Bank sitze, Florian Wirtz hat keine gute Saison gehabt. Wir haben grundsätzlich viele deutsche Nationalspieler, die aus einer eher schwachen Saison kommen, wenn wir jetzt die Bayern-Spieler ausklammern. Er gehört halt zu dieser verlorenen Generation des deutschen Fußballs aktuell noch, die seit 2018 wirklich desaströse Turniere abgeliefert hat. Aber kann mit seiner individuellen Klasse vielleicht auch ein paar Assis geben.
Er hat ja gegen die Slowakei wirklich performt, das hat Lothar Matthäus ja auch angesprochen, bei diesem 6:0, da brauchte man ja den Sieg, ansonsten wäre man vielleicht den Italien-Weg gegangen und es gäbe diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht, weil wir nicht täglich über die Nationalmannschaften von Curaçao, Haiti und Kap Verde sprechen wollen und können, wie auch immer. Aber Leroy Sané hat natürlich in vielen Spielen auch so absolut gar nichts gezeigt, ne, in den letzten Jahren. Und er ist ja wirklich dann auch eben einer, der nicht unbefleckt in dieses Turnier geht, weil er dann schon so seit vielen Jahren, auch seit den schlechten Jahren, da immer so ein absoluter Fixpunkt war. Ich bin gespannt auf seine Rolle, bin gespannt auf seine Einsatzzeiten und würde dann jetzt einfach mal schauen, dass wir jetzt sprechen über generell so den Blick auf das deutsche Team. Wie könnte denn eine mögliche Startelf aussehen? Was sagt Felix Görner dazu? Welcher Fußball und welche Startelf sind denn zu erwarten, Stand jetzt?
Also, Deutschland hat keine Verteidigungsmonster. Das hat Nagelsmann schon früher festgestellt. Das war auch die Schwäche, letztendlich auch in den letzten Jahren auch, diese Unfähigkeit, Spiele zu Null zu spielen. Gerade auch in wichtigen Spielen. Deswegen ist das ein Spielstil, der sein muss. Die Mannschaft muss defensiv stehen. Das ist von vorne bis hinten eine Prämisse, die einfach da sein muss. Und das wird darüber entschieden, ob Deutschland Weltmeister werden kann oder nicht. Du wirst Weltmeister, wenn du hinten eine richtig gute Verteidigung hast oder die Mannschaft leidenschaftlich verteidigt. Deswegen muss das der Kern dieses Spielstils auch sein, mit Mann und Maus dieses Tor zu verteidigen. Und dann sieht man, dass wir sehr viele feine Fußballer haben, wie Havertz, wie Musiala, wie Wirtz, wie Sané auch. Das heißt also, wir haben eine spielerische Klasse, teilweise Weltklasse dabei, aber wirklich nur teilweise, so dass man wirklich auch schönen Fußball spielen kann. Also das heißt, auch das, was wir teilweise in der Qualifikation erlebt haben, das gibt es ja. Also Deutschland kann offensiven Fußball Spektakel spielen, wenn alles passt, sogar mehrere Tore erzielen. Aber, und jetzt kommen wir zu der Schwäche der Mannschaft auch, Deutschland hat keinen Stoßstürmer. Füllkrug ist nicht dabei, Kleindienst ist nicht dabei. Woltemade ist ein anderer spielender Stürmer. Undav ist ein spielender Stürmer. Das heißt also, jeder Fan fragt sich, wer soll die Tore schießen? Aus meiner Sicht muss das verteilt werden, also über Woltemade, Wirtz, Musiala und wie sie alle heißen, die müssen in Positionen kommen, sodass sie Tore erzielen können. Aber auch da, Toremonster hat Deutschland im Stand jetzt nicht. Und das ist das große Problem, auch dann in der Offensive. Deutschland hat keine klassische Nummer 9, die viele Tore erzielt, wie Harry Kane zum Beispiel oder MAP oder andere Nationen auch. Also das heißt, die klassische Nummer 9 fehlt der deutschen Mannschaft und deswegen muss das Ganze auch spielerisch kompensiert werden. Also, hinten muss die Null stehen und vorne müssen Tore erzielt werden und dann kann das was werden.
Stefan, lass uns konkrete Namen nennen. Ich würde sagen, 8 Positionen sind eigentlich ziemlich in Stein gemeißelt. Neuer im Tor, davor die Viererkette, die steht auch. Raum links, Kimmich rechts in der üblichen Nationalmannschaftsrolle von ihm. Und in der Zentrale Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck. Gibt es da irgendwelche Einwände?
Überhaupt nicht. Das wird so passieren. Antonio Rüdiger könnte natürlich im Laufe des Turniers dann vielleicht reinrücken, wenn vor allen Dingen Nico Schlotterbeck seine legendären Spieleröffnungen 1, 2, 3 Mal zu oft dann zeigt.
Und davor ist einiges auch geregelt. Ich würde sagen, im Mittelfeld sind 2 Positionen offen. Nicht natürlich die Fixpunkte Musiala und Wirtz, auch Pavlovic hat sehr gute Chancen. Nebenmann von Pavlovic wird es Goretzka. Stiller, Groß wären Alternativen, Felix Metscher und dann natürlich die dritte Position in der Offensivreihe. Wer macht's da? Sané, Bayer, Jamie Leveling, das sind dann so die offenen Positionen der deutschen Nationalmannschaft und dann ganz vorne hat sicherlich Kai Havertz erstmal das Startelfmandat. Man könnte natürlich auch Undorf oder Woltemade bringen, aber am Ende, ja, 8, 9 Positionen sind doch wirklich fixiert.
Sie ist ähnlich wie du. Goretzka hatte er sich ja in seinem Kicker-Interview im März, war es, glaube ich, auch bereits festgelegt als seinen zentralen Anker im Mittelfeld, dass wir da mit Pavlovic und Goretzka da reingehen. Mag sehr uninspiriert wirken. Auf der anderen Seite, es fehlt ein klassischer Sechser, es fehlt ein tiefstehender Sechser in dem System, der dann vielleicht auch mal die Angriffswellen vorher brechen kann. Nur, wo ist der klassische tiefe Sechser im deutschen Fußball? Da gibt es gar nicht so viele, die dieses Bild gerade überhaupt darstellen können. Ja, und dann vorne, das wird ja dann wahrscheinlich den rechten Angriffsflügel betreffen mit Leveling, weiß ich nicht.
Siehst du Leveling da mit Startelf-Chancen? Weil das ist ja wirklich die offenste Position. Da gibt es ja jetzt auch nicht diesen Überspieler, kein Musiala, kein Wirtz.
Gibt es nicht. Er könnte natürlich, Havertz hat es ja früher auch schon mal gezeigt, dass er auf der Position spielen kann und dass er dann vorne tatsächlich auf seinen alten Freund Dennis Undorf geht oder eben mit Woltemade startet. Mehr Auswahl gibt es dann vorne ja auch nicht mehr. Das dürfte, das hatte Felix Görner ja gerade auch nochmal angesprochen, über die Dauer des Turniers vielleicht ein Problem werden.
Und deshalb die Frage, wer zur Hölle soll denn jetzt die Tore schießen? Und da hören wir nochmal Felix.
Vorne das Problem bei den Torjägern ist einfach, wir haben nicht die klassische Nummer 9. Kai Havertz wird sicherlich immer von Anfang an spielen, weil er einfach auch nicht nur englischer Meister ist, sondern vielleicht auch Champions-League-Sieger wird und mit einem riesen Selbstvertrauen auch ankommt. Aber es müssen auch andere Spieler da sein, die Tore erzielen. Und diese Last der Verantwortung, die muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Dann kann das etwas werden. Aber man weiß, Kleindienst nicht dabei, Füllkrug nicht dabei, Elmala nicht dabei. Das heißt, da sind schon 3 Leute dabei, die eigentlich früher mal für Tore standen. Oder Elmala jetzt leider nicht dabei, obwohl er eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat für den 1. FC Köln. Und so muss dieser 26er-Kader es schaffen, Tore zu erzielen über einen unfassbaren spielerischen Mannschaftsgeist, um Leute dann in die Position zu bringen.
Diesen Mannschaftsgeist, den Felix anspricht, der ist ja wirklich essentiell für ein erfolgreiches Turnier. Glaubst du oder hast du die Auffassung, dass Nagelsmann diesbezüglich eine gute Mischung gefunden hat? Dass es keine Stinkstiefel gibt? Ich meine, es gab schon mal eine WM in den USA, da wurde am Ende ein Mittelfinger gezeigt. Ne? Also dementsprechend, das wäre jetzt das andere Extrem. Aber hast du das Gefühl, diesbezüglich wurde eine gute Mischung gefunden?
Er hat natürlich einfach viele Leute mitgenommen, die keinen Ärger machen werden. Wir haben über Baumann geredet, Pascal Groß wird mit Sicherheit glücklich sein, dass er diese WM spielen kann. Maxi Bayer wird total glücklich sein, dass er die WM spielen kann. Stiller, ja, du hast nicht so viele dominante Alpha-Fußballer in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft, die dann zurückstehen werden müssen. Insofern, den Bayern-Spielern wird es ja sehr, sehr einfach gemacht, weil es kaum eine Konkurrenz auf ihren Positionen gibt. Die kommen aus einer guten Saison, haben nur nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen, wenn man die 105 Tore oder was es da am Ende geworden sind, Tormonster da vorne.
Über 110 oder so, ne?
Ich beziehe mich ja nur auf Diaz, Ulis und und Harry Kane eben. Ja, wir wissen noch nicht, ob es einen Geist von Winston oder die Zigarette oder Zigarre von Winston geben wird. Das entwickelt sich während der WM und das ist ja dann auch echt pure Spekulation und kann ja nur im Nachhinein überhaupt betrachtet werden. Es wird viel über das Campo Bahia geredet und wie toll das war, wenn 2014 das schiefgegangen wäre gegen Algerien meinetwegen im Achtelfinale. Leider hätte es nie sowas gegeben wie ein Mannschaftsgeist, der da entstanden ist mit den lustigen Kevin Großkreuz-Episoden. Und es wird sich am Ende zeigen, du hast wenig Spieler, die die Spielzeit bekommen werden. Ich gehe nicht davon aus, dass von den 26 Spielern mehr als 18, 19 spielen werden. Und der Rest ist dann dabei, um zu trainieren. und um die Stammspieler zu challengen im Training und denen ein bisschen Wettkampfshärte zu vermitteln, weil gerade am Anfang, gehst ja rein in die WM mit einem Testspiel quasi gegen Curaçao, reden wir ja jetzt nicht von einem klassischen WM-Spiel. Also da würde man sagen, das ist jetzt das Vorbereitungsspiel gegen, vielleicht ein bisschen übertrieben, gegen Liechtenstein, wo man nochmal 7-0 gewinnt und dann mit einem guten Gefühl in den Flieger steigt.
Unterschätzt mir Dick Advocat und seine Trainerkünste nicht.
Ja, wir müssen dann nur noch über die Getränke reden, ne? Advocat Curaçao, was man da ganz gut trinken werden kann, dann vielleicht um 19 Uhr am 14.06., wenn das Spiel beginnt, sollte jeder auch einen leckeren Schnaps dann neben sich stehen haben, zu Ehren von Dick Advocat. Ja, oder siehst du das anders? Siehst du eine Gefahr darin, dass Deutschland so startet, wie sie starten?
Na, ich sehe schon, dass es eben nicht das Liechtenstein-eske Spiel ist oder das Saudi-Arabien-eske 8:0 der WM 2002. Ich glaube, da kann man sich schon dann relativ schnell vertun. Und dann ist es ein zähes 2:0, das man dann halt so akzeptieren muss. Und dann darfst du es halt auch nicht zulassen, dass das dann irgendwie komplett zerredet wird. Letztlich kannst du dich ja nur blamieren in diesem Spiel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das hier so ein absolutes Feuerwerk wird. Also das sehe ich irgendwie nicht. Und will aber auch sagen, das braucht's dann am Ende auch nicht. Bevor wir jetzt gedanklich schon in die Minibar und Blue Curaçao abdriften, man muss ja schon sagen, es kann ja auch von Vorteil sein, dass du so eine richtig klare Achse hast, ne? Dass du am Ende wirklich eine klare Rollenverteilung hast, weil ich hatte über viele Jahre jetzt, gerade diese Nagelsmann-Jahre auch das Gefühl, dass unfassbar viel ausprobiert wurde und dafür finde ich es jetzt sogar eher ein bisschen mental entspannt zu wissen, dass 8, 9, vielleicht 10 Positionen ziemlich fixiert sind.
Ja, das ist ein großer Vorteil. Du wirst ja, es gab doch, wer war es? Uli Hoeneß, der sich beklagt hat, dass diese Mannschaft nicht eingespielt sei.
Ja.
Wir sehen jetzt, wir kommen auf das Turnier zu und wir werden einfach eine klare Stammelf haben. Da gibt es dann die 2, 3 offenen Positionen, über die wir gerade geredet haben. Aber die Mannschaft wird sich mit Sicherheit auch in den Testspielen dann gegen Finnland und später in Chicago gegen die USA einspielen können. Und die Abwehr steht ohnehin. Ich bin in der Mittelfeldzentrale immer noch so ein bisschen unsicher, ob wir dann vielleicht nicht doch den Weltklasse-Spieler Felix Metscher da sehen werden, anstatt Pavlovic oder Goretzka. Weiß man ja auch, also es sind ja auch ähnliche Spielertypen, das ist ja das Problem dort. Aber ansonsten haben wir eine klare Achse mit Florian Wirtz auch, der bei Liverpool nicht viel gezeigt hat, aber zumindest bei der Nationalmannschaft in den letzten Spielen ja auch angedeutet hat, dass er sein Können nicht komplett verloren hat. Bei Jamal Musiala muss man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Der kam nach seiner Verletzung nicht mehr so richtig zurück, hat ein bisschen diese Grundschnelligkeit eingebüßt. Könnte ich mir vorstellen, dass der beim Turnier Probleme bekommen wird, hinten raus. Aber erstmal ist er ja auch dabei.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch auf die Spieler zu sprechen, die so richtig enttäuscht sein können, weil sie gar nicht erst dabei sind. Also Oliver Baumann und seine Socken, sie reisen ja in die Vereinigten Staaten nach Kanada und Mexiko. Anders sieht das aus bei natürlich Said Elmala, der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen. Es gibt natürlich noch andere Spieler, die man hätte in Betracht ziehen können. Tom Bischoff war ja auch sehr nah dran, laut Aussage von Nagelsmann. Uedraogo von Leipzig, also der X Faktor von der Bank fehlt und die Begründung von Julian Nagelsmann, warum diese Spieler nicht nominiert worden sind, die hören wir jetzt.
Wir haben ja einige dieser jungen, sehr talentierten Spieler, die auf dem Sprung sind, vielleicht bei so einer WM dabei zu sein und jetzt nicht ganz geschafft haben. Ich sag mal, Said, Hassan, Tom, die natürlich wenn man mal nur die drei nimmt, ein großes Zukunftsversprechen auch sind für den DFB, die alle drei unterschiedliche Potenziale haben, aber sehr, sehr gute Spieler sind, die wir aber aus unterschiedlichen Gründen nicht nominiert haben. Da sind einige, viele junge Spieler, deren Zeit kommt, die noch viele Turniere spielen können. Und meines Wissens gibt es nach der WM noch einige weitere. Und da sind sie herzlich eingeladen, sich mit weiteren guten Leistungen zu bewerben.
Jetzt die Frage, ist Felix Görner denn überrascht von dem fehlenden X-Faktor? Und dann sprechen wir auch nochmal drüber.
Ja, das überrascht mich schon ein bisschen. Er hat es ja bei Lennart Karl, hat er es ja gemacht, den X-Faktor. Aber er hat dann wirklich abgewogen, was ist ihm wichtiger? Die Erfahrung, die er jetzt in den letzten Jahren als Bundestrainer gesehen hat, bei den Spielern, die ihr kennt, und die er einschätzen kann mit allen Stärken und Schwächen. Und da hat er sich mehr für die erfahrenen Spieler entschieden auch. Das sieht man auch im zentralen Mittelfeld, dass zum Beispiel auch Pascal Groß wieder dabei ist. Das sieht man bei Leroy Sané und nicht bei El Mahler zum Beispiel auch. Also er setzt da mehr auf Erfahrung und das ist sozusagen der X-Faktor Erfahrung. Die Jugendlichkeit, die Frische, die hat er erstmal bei diesem Turnier zu Hause gelassen und hoffentlich ist Lennart Karl sozusagen der jugendliche Greenhorn X-Faktor, der dann dafür sorgt, dass da ein besonderer Moment entsteht. Ansonsten sind das alle Spieler, die schon viele Erfahrung gesammelt haben. Maxi Bayer könnte noch zum Beispiel einer sein, der vielleicht auch das ein oder andere Spiel richtig gut mitmacht und dann vielleicht für einen besonderen Moment auch da ist.
Stefan, reicht ein Funken jugendlicher X-Faktor, Stichwort Lennart Karl mit ein bisschen Wohlwollen, Maxi Bayer, ja auch Musiala und Wirtz, darf man nicht vergessen, sind immer noch sehr, sehr jung, aber die haben natürlich schon ein anderes Standing. Aber reicht das oder hätte es da mehr sein dürfen, / müssen?
Ich finde die Begründung, dass es nach dieser WM noch weitere WMs geben wird, tatsächlich etwas seltsam, weil ein Bundestrainer nominiert ja für die aktuelle WM. Und da hatte ich vorhin schon mal erwähnt, es fehlt wirklich ein Spieler, den ich einfach reinwerfen kann, der vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Radar der anderen Nationen ist, der mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit da reinstürmt und dem das auch alles vollkommen egal ist. Bei Lennart Karl sind wir ja mittlerweile schon so weit, dass ihm das auch alles nicht mehr so richtig egal scheint, wenn wir sehen, wie er sich dann rund um die Spiele gibt. Ein El Mahler, wahrscheinlich der Spieler, den wir am meisten vermissen werden, wäre das vielleicht noch nicht der Fall gewesen. Der ist ja wirklich noch, der schmeißt sich da einfach rein und wühlt sich durch die Abwehr rein und findet manchmal auch den Abschluss. Das war ja 2022, war unter anderem ja Jamal Musiala, dieser X-Faktor. Da hat man auch gesehen, der war vielleicht noch ein Jahr zu jung für das Turnier, hat dann bei den, besonders in dem Spiel gegen Japan, immer wieder den Abschluss gesucht und dann vielleicht 2 Sekunden zu spät den Abschluss dann auch genommen. Dabei flogen die Bälle dann rechts oder links am Tor vorbei und eben nicht ins Tor, wie dann ein Jahr später beim Saisonfinale Köln gegen den FC Bayern, wo er relativ spät dann ja die Meisterschaft für den FC Bayern sichergestellt hat durch seinen Treffer dort in der 87. Minute. Wie siehst du das? Was fehlt dir da?
Kann nachvollziehen, dass man El Mahler hätte mitnehmen können, vor allen Dingen in einem 26er-Kader. Ne? Also El Mahler wäre dann aber natürlich derjenige gewesen, den man statt wem? Also statt Amiri? Dann hast du eigentlich da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Variabilität, weil Amiri, ja, da habe ich mich auch ein bisschen überzeugen lassen eben von dir, hat natürlich eine gewisse Eindimensionalität, steht irgendwie für Standardsituationen, für ja auch einfach einen sauberen, sehr feinen Ball. Und El Mahler hat noch so ein bisschen dieses Explosive. Ich glaube jetzt aber am langen Ende halt nicht bei allen Namen, die jetzt knapp drin sind oder knapp draußen, dass die jetzt irgendwie ein entscheidender Faktor sein werden. Vielleicht hat auch da eine Rolle einfach gespielt, dass ja auch dieses Debüt von El Mahler im Kreise der Nationalmannschaft jetzt auch nicht so komplett ohne Nebengeräusche lief. Ne? Also wie war das nicht noch, dass El Mahler dann nach einem Spiel auch raus war aus dem Kreis der A-Nationalmannschaft und es dann irgendwie entsprechende Berichte gab, dass jetzt Nagelsmann auch nicht 100%ig zufrieden gewesen sein soll?
Das, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber er ist dann zu U21 weitergereist. Ne?
Genau. Und es gab entsprechend so ein paar Nebengeschichten damals. Also vielleicht hat das dann auch irgendwie den Ausschlag gegen ihn gegeben, aber ich würde sagen, also am Ende entscheidet El Mahler/Amiri, wer jetzt dabei ist und wer nicht, auch nicht über Wohl und Wehe der deutschen Nationalmannschaft in diesem Sommer.
Nee, das wird nicht passieren. Und du hattest das vorhin schon mal erwähnt, Odonkor kann jeder sein, das kann auch ein Amiri sein, der dann in der 91. Minute gegen Curaçao den Ball dann doch nochmal von rechts reinspielt. Und da steht dann Dennis Undav und schiebt den Ball über die Linie zum 1-0. Das kann ja alles passieren. Maxi Bayer hat Felix gerade nochmal erwähnt.
ich sehe den gar nicht so als Offensivspieler, sondern ich sehe den eher dann wirklich als den, den Schienenspieler, den er dann beim BVB auch zuletzt gezeigt hat. Dafür müsste Deutschland aber dann ja auch das System erstmal umstellen.
Auf Dreierkette.
Genau. Ja. Und vielleicht ist das ja auch eine Option für Nagelsmann in bestimmten Spielen oder in Spielsituationen dann umzustellen. Das hat er ja auch schon mal am Anfang probiert, als er damals gegen die Türkei dann Kai Havertz auf dieser Position aufgeboten hat und hinterher vollkommen überzeugend darlegen konnte, dass das die wohl beste Entscheidung seiner bisherigen Trainerlaufbahn war. Danach hat Havertz auf dieser Position auch nicht mehr gespielt.
Ja, Nagelsmann hat ja selbst gesagt, dass er sehr darauf steht, wenn Spieler auch ein bisschen mehr als nur eindimensional sind, also wenn sie mehrere Positionen bekleiden können, und dafür steht natürlich ein Maxi Bayer ganz exemplarisch. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, jetzt haben wir ein oder andere Abfahrten genommen, wir sind gedanklich einmal kurz in die Minibar schon abgeglitten haben ja dann letztendlich auch schon über Curaçao gesprochen. Das werden wir natürlich zu gegebenem Zeitpunkt hier, wenn das Turnier näher rückt, auch nochmal ein bisschen intensivieren, denke ich. An der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuhören an der Stelle. Und es bleibt noch zu sagen, wie geht's jetzt weiter? Zwei Testspiele stehen an gegen Finnland, 31. Mai und 6. Juni in Chicago gegen die USA. Und rund um diese neuralgischen Punkte jetzt in der Vorbereitungsphase werden wir uns dann hier im Podcast auch noch das ein oder andere Mal melden, Stefan.
So werden wir das machen. Werden dann auch immer mehr Leute hinzukommen, und ihr könnt euch freuen, sie können sich freuen auf ein buntes Programm mit viel Minibar-Geschichten rund um das Curaçao-Spiel.
NTV Sport, hier erfahrt ihr täglich während der Weltmeisterschaft auch die kleinen Randgeschichten, die bunten Geschichten, die dann so auftauchen werden. Wir danken fürs Zuhören und wünschen noch ein gutes Wochenende, guten Start in die neue Woche dann, und wir hören uns hier bald wieder in diesem Feed. Abonnieren, teilen, liken, weitersagen. Das ist uns natürlich sehr wichtig an der Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.